Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Nordmazedonien wählt heute ein neues Parlament. Diese frühere jugoslawische Republik ist seit einigen Wochen, seit dem Frühjahr, immerhin NATO-Mitglied. Doch die Menschen dort hoffen auch auf den Beitritt zur Europäischen Union. Und das tun sie schon bemerkenswert lange. Zur Wahl unter Corona-Bedingungen gleich alle wichtigen Informationen von unserer Balkan-Korrespondentin und dann ein Gespräch mit Dusan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Brüssel. Außerdem, die Amsterdamer meinen es ernst, wie die Stadt dafür sorgen soll, dass künftig weniger Touristen kommen. Das sind an diesem Mittwoch unsere Themen in Europa heute. Vor zwei Wochen hat Deutschland den EU-Vorsitz von Kroatien übernommen und damit auch viele Probleme. Die sogenannte mazedonische Frage ist nur eines. Bundeskanzlerin Merkel weiß, dass die Europäische Union hier Versprechen einlösen muss. Schon bald sollen Beitrittsverhandlungen mit Skopje beginnen. Das hatte Merkel letzte Woche im Europaparlament deutlich gemacht.
Während unserer Präsidentschaft sollten wir alles daran setzen, auch auf weiteren außenpolitischen Feldern Fortschritte zu erzielen. Zum einen bei der Beitrittskonferenz, zumindest mit Nordmazedonien, gegebenenfalls auch Albanien, einem wichtigen Schritt auf dem Weg, den Staaten des westlichen Balkans eine Beitrittsperspektive zu geben.
Eine Beitrittsperspektive für alle Staaten des Westbalkan, eine Region, die es so eigentlich gar nicht gibt, besteht spätestens seit dem Gipfeltreffen von Thessaloniki 2003. Skopje nahm das ernst, stellte den Beitrittsantrag und erhielt von der EU schon Ende 2005 den Status eines Beitrittskandidaten, also vor knapp 15 Jahren. Beitrittsverhandlungen wurden seitdem allerdings nicht aufgenommen. Das lag auch daran, aber wohl nicht alleine daran, dass Athen blockierte, bis sich die frühere jugoslawische Republik in Nordmazedonien umbenannt hatte. Das war dort kein sehr populärer Schritt und das könnte sich auch bei der Wahl zeigen. Andrea Beer berichtet.
Die Corona-Pandemie macht das Wählen schwierig und die Wahl wurde bereits einmal deswegen verschoben. Die offiziell rund 1,8 Millionen Wahlberechtigten müssen mit Abstand und Masken an die Urne. Der 64-jährige Stojan ist zwiegespalten. Wir sollten wählen gehen, aber wegen Corona auch wieder nicht. Andererseits gibt es keinen mehr, dem man Vertrauen schenken kann. Es sind ja ständig die gleichen, die sich den Ball hin und her schieben, während die Menschen wirtschaftlich untergehen. Aber wenn der Staat das so entschieden hat, können wir nichts machen. Wir sollten wählen gehen. Schon im Februar hatte sich das Parlament in Skopje aufgelöst und einen Übergangspremier bestimmt. Grund war der innenpolitische Machtkampf nach der Einigung im Namensstreit mit Griechenland, herbeigeführt von der damaligen Regierung des Sozialdemokraten Zoran Zaev. Die EU belohnte diesen zunächst nicht mit dem Beginn der ersehnten Beitrittsgespräche und die Regierung trat ab. Nun will Zaev wiedergewählt werden. Wir können mehr und wir können es besser für Skopje und für Nordmazedonien. Verspricht der Wahlspot der Sozialdemokraten. In seriös geltenden Umfragen liegen sie recht knapp vorne. Doch der 42-jährige Spitzenkandidat Zaev könnte nicht alleine regieren. Er strebt eine Neuauflage der Koalition mit der Albaner Partei BESA an. Ethnische Albaner stellen rund ein Viertel der Bewohner in Nordmazedonien. Im Wahlkampf versprach Zoran Zaev eine Justizreform, wichtig für die nun doch im Herbst anstehenden Beitrittsverhandlungen mit der EU. In den ersten 100 Tagen werden wir eine Kommission mit in- und ausländischen Justizexperten einrichten, die Fälle auf absichtliches Verjähren lassen überprüfen. Ich verspreche, dass wir die Herkunft von Geldern und Immobilien von Richtern und Staatsanwälten überprüfen. Vetternwirtschaft, gerichtsfeste Korruption und zahlreiche Affären der Vorgängerregierung. All das hatte Zoran Zaev 2016 an die Macht gebracht. Die nationalkonservative WMRO-DPMNE-Partei gewann zwar die letzte Wahl, bekam aber keine Regierung mehr zustande und ist seitdem Opposition. Und laut Umfragen würde sie zweitstärkste Kraft. Ihr langjähriger Partei- und Regierungschef Nikola Grujewski entzog sich in einer krimiähnlichen Flucht einer Gefängnisstrafe wegen Amtsmissbrauchs und hat in Ungarn Asyl. Sein Nachfolger als Parteichef Chef Christian Mitzkowski hält die Sozialdemokraten für korrupt. Sie wollten die Justiz für sich nutzen, um mit politischen Gegnern abzurechnen. Der erste Schritt ist immer die Lüge vor der Wahl. Um die Wahrheit zu sagen, die Sozialdemokraten haben seit 18 Jahren keine Wahl gewonnen und so wird es auch diesmal sein. Die nationalkonservative WMRO-DPMNE-Partei war strikt gegen die Namenseinigung der Sozialdemokraten mit Griechenland. Das mühsam verhandelte sogenannte Prespa-Abkommen darüber würde sie bei einem Wahlsieg wohl dennoch nicht aufkündigen. Beide großen Parteien in Nordmazedonien bräuchten einen Königsmacher. In der Vergangenheit war das oft die albanische DUI, die erstmals einen eigenen Spitzenkandidaten ins Rennen schickt. Und DUI-Chef Ali Ahmeti sagt, sie wollen die DUI in die Opposition schicken und träumen weiterhin davon, Albaner als Holzfäller und Müllsammler zu sehen und nicht den hohen Regierungsposten, die wir seit 18 Jahren mit Erfolg besetzt haben. Die Wahllokale in Nordmazedonien schließen um 21 Uhr. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Donnerstag erwartet.
Soweit unsere Korrespondentin Andrea Beer über die Parlamentswahl in Nordmazedonien. Und nun bin ich mit Dusan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik verbunden. Er leitet das SWP-Büro in Brüssel und ist Balkan-Fachmann der SWP. Guten Morgen, Herr Reljic.
Guten Morgen, Herr Hertha.
Ich hatte schon kurz erwähnt, seit etwa 15 Jahren wartet Nordmazedonien darauf, mit der EU über den Beitritt verhandeln zu können. Glaubt nach Ihrer Einschätzung denn irgendjemand noch in diesem Land, dass es bald tatsächlich losgeht mit den Beitrittsverhandlungen?
Für die meisten Menschen in Nordmazedonien, aber auch insgesamt auf dem Gebiet des früheren Jugoslawiens, stellt sich die Frage der EU-Mitgliedschaft eigentlich nicht so akut. Für diese Menschen ist das einfache Überleben bei einem Monatseinkommen von 300 oder 350 Euro im Vordergrund. Und das ist genauso der Fall in Nordmazedonien, wo zwar auf dem Papier 2,1 Millionen Menschen leben, Ihre Korrespondentin erwähnte vorhin, dass davon 1,8 Millionen Wahlrecht haben jetzt heute, aber vielleicht 1,3 Millionen vor Ort präsent sind. Die anderen sind ausgewandert. Und so ist es überall in Südosteuropa, auch in Rumänien und Bulgarien, dass die Menschen die Hoffnung auf eine bessere, materiell abgesicherte Zukunft schon lange aufgegeben haben und eigentlich im Weggang, in der Emigration ihre persönlichen Chancen sehen.
Spielt der EU-Beitritt dann also nur noch für die Regierenden eine Rolle, weil sie mitreden können? Wir haben es ja auch in dem Beitrag gehört, dass die NATO-Mitgliedschaft von Seiten der Sozialdemokratischen Partei als Erfolg verkauft wird.
Eindeutig. Die NATO-Mitgliedschaft hat zumindest die äußeren Grenzen des Landes zumindest vorläufig stabilisiert. Es ist ja so, dass Nordmazedonien entlang zwei politische Achsen geteilt ist. Zum einen die Konservativen und die Sozialdemokraten, die sich sehr heftig um die Identitätsfrage streiten. Und es hat einen Sozialdemokraten gebraucht, Herrn Saev, der mit einem griechischen Linkspolitiker damals das Abkommen von Prespa machen konnte. Unter konservativen Politikern, auch Mitsotakis in Griechenland, wäre so ein Abkommen höchstwahrscheinlich nicht zustande gekommen. Und dieser Streit um die Identität, was sind wir, was ist Nordmazedonien, der ist nach wie vor vorhanden. Und diejenigen, die zurückgeblieben sind in Mazedonien, sind eher die Konservativen. Das ist die Wahlbasis der konservativen Partei. Die andere Streitachsis ist um das Verhältnis zwischen den Albanern und den Slawen, den Mazedoniern. Denn überall in der Region, Albanien, Kosovo, Südserbien, Teile Montenegros, auch Nordgriechenland, leben Albaner. Die sind in mehreren Staaten geteilt und es gibt eine Bestrebung, sie in einem Staat zusammenzufassen. Es gibt einen national-albanischen Nationalismus. Und in Mazedonien, in Nordmazedonien, war das immer ein Problem. Wie können wir unsere albanische Minderheit noch dem Staat gegenüber loyal halten? Und da hat die Mitgliedschaft in der NATO zumindest dafür gesorgt, dass die Gefahr eines Auseinanderfalls des Staates zumindest vorläufig gebannt ist. Aber wenn es keine wirtschaftlichen Fortschritte gibt, dann wird sich natürlich die politische Unmut auch über nationale Fragen entladen.
Und da schließt sich der Kreis, denn wirtschaftliche Fortschritte lassen sich auch erreichen durch Investitionssicherheit. Und da ist die EU-Mitgliedschaft sicher ein wichtiger Punkt. Was hatte denn im letzten Herbst Frankreich trotz der Umbenennung und auch womöglich andere Staaten dazu gebracht, die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien, aufzuschieben?
Damals hatte Präsident Macron innenpolitische Gründe. Er hat ja sich sehr stark bemüht, den rechten Rand in Frankreich in Ruhe zu halten. Und dann hat er nämlich auf diese xenophobische Schiene gespielt. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Obwohl Nordmazedonien es nicht einfach hat, ist dieses Land, wie auch Südosteuropa, wirtschaftlich integrierter in die Europäische Union als viele EU-Staaten selbst. 75% des Außenhandels der Region ist mit der EU, vor allem mit Deutschland. Und die Investitionen, die es gegeben hat in den letzten paar Jahren, die kamen zum Beispiel sehr stark von der deutschen Autozuliefererindustrie, die dort billige Arbeitskräfte und eine und kurze Versorgungswege sehen. In diesem Sinne stellt sich für die Region überhaupt die Frage, EU oder EU nicht. Denn die sind von der EU umgeben. Die Investitionen kommen aus der EU. Zum Beispiel das Bankkapital kommt von der EU. Und was das Wichtigste ist, die sogenannten Gastarbeiter, die Arbeitsmigranten, überweisen Geld. Das heißt, die Region kann sich nicht entfernen. Sie ist dazu verdammt, auf einen guten Willen in den europäischen Hauptstädten zu warten.
Herr Reljic, ganz kurz, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Wie gefährlich ist aber denn die Orientierung in andere Richtungen? Türkei, Russland, ja selbst in Richtung China. Ist das ein Trick, um zu verhandeln, bessere Bedingungen herauszuholen vieler südosteuropäischer Staaten? Oder ist das eine geostrategische Gefahr im Hinterhof der EU?
Ach, glauben Sie mir weder noch. Also, im Außenhandel sind all diese Länder, die Sie genannt haben, auch die Türkei und China, vielleicht mit 5 oder 6 oder mit 7% beteiligt. Es gibt natürlich bei Menschen, die andere politische Ansichten haben, die konservativ sind, auch also dieses Gefühl, wir sind von der EU verraten worden, erpresst worden, also orientieren wir uns anderswo. Aber ein Blick auf die geografische Karte zeigt das. Man kann nicht aus dem Inneren, aus dem weichen Bauch der EU davonlaufen.
Das war Dusan Reljic von der SWP über die sogenannte Beitrittsperspektive Nordmazedoniens. Vielen Dank, Herr Reljic.
Ich danke auch.
Balearen und Ballermann sollen nicht zum neuen Ischgl werden. Gesundheitsminister Spahn kann nur an seine Landsleute appellieren. Die Deutschen sollen jetzt den Urlaub nicht über die Stränge schlagen und Corona-Infektionen vermeiden. Die Sorge um Corona ist das eine, die Idee, Massentourismus zu bremsen, das andere. Sie kam bereits vor der Pandemie auf, in Amsterdam zum Beispiel. Die Kurtaxe wurde dort von 4% auf 7% erhöht. Touristenführungen durchs Rotlichtviertel wurden verboten. Dann kam Corona und die ungewohnte Erfahrung der so angenehmen Ruhe. Am letzten Wochenende war es damit allerdings vorbei. Sicherheitsabstände waren dort in Amsterdam nicht mehr einzuhalten. Einfach zu viele Besucherinnen und Besucher. Meine Kollegin Kerstin Schweighöfer hat es beobachtet und sie hat mit Amsterdamern gesprochen, die die Touristenmassen und den Massentourismus einfach nicht mehr hinnehmen wollen.
11 Uhr vormittags auf den Wallen, Rotlichtbezirk von Amsterdam. Rund um die Oude Kerk stehen wie immer Prostituierte hinter den rot erleuchteten Fenstern. Zwischen Coffeeshops, Tante-Emma-Lädchen und ganz normalen Cafés. Es gibt hier sogar eine Kita. Das macht die Wallen, den ältesten und malerischsten Teil von Amsterdam, so besonders. Was fehlt an diesem Vormittag, sind die Touristen. Nur vereinzelt ertönt das Rattern eines Rollkoffers auf dem Kopfsteinpflaster. Dieser hier gehört dem 21-jährigen Ferdi, der gerade aus München eingetroffen ist und sich wundert.
Ich dachte mir schon, ziemlich entspannt, nicht so viel los.
Auf der anderen Seite der Gracht kommt ein Ehepaar aus Hamburg aus einer Seitengasse.
Ja, der Tourismus ist, glaube ich, relativ eingeschränkt. Ich glaube,
was also eigentlich ganz schön ist. Wir haben schon gesagt, eigentlich müsste man jetzt jede Stadt Europas bereisen gerade.
Jetzt kann man hier am Vormittag ganz in Ruhe gehen, trifft alle 2 Minuten mal jemanden, der einem entgegenkommt.
Hoch über den beiden steht Tön van Hellenberg-Hüber auf der Dachterrasse seiner Grachtenhauswohnung. Ein grünes Paradies, von dem er normalerweise nicht viel hat, weil es zum Draußensitzen viel zu laut ist.
Und das ist nu total anders.
Doch das war in den letzten Monaten ganz anders. Corona sei Dank.
Maar voor bewoners.
Die Menschen, die hier leben, konnten aufatmen. Wir brauchten uns nicht mehr den Weg nach Hause zu bahnen. Und meine Nachbarn unten, die brauchten bisher kein Sperrgitter aufzubauen, damit nicht in ihren Briefkasten gepinkelt wird. Herrlich war das. Die Stadt gehörte wieder uns.
Ja, die Stadt war schwer von den Bewohnern.
Der 65-jährige Jurist gehört einer Bürgerinitiative an, zu der sich die Wallenbewohner bereits vor dem Corona-Lockdown zusammengeschlossen haben. Stopp de Rekte heißt sie, stoppt den Wahnsinn.
Stopp de Rekte?
Ihr Ziel, die Zahl der Touristen von derzeit knapp 20 Millionen pro Jahr auf 12 Millionen zurückzuschrauben. Dazu hat die Initiative einen ganzen Katalog an Maßnahmen zusammengestellt. Die wichtigsten: eine drastische Erhöhung der Touristensteuer für Übernachtungen auf über 20%.
Ja, 20% oder so, das schau können. Ja.
Außerdem wollen die Wallenbewohner einen sogenannten Haschpass einführen, damit in den Coffeeshops nur noch einheimische Kiffer bedient werden. Und alle Prostituierten sollen umziehen in ein neu zu bauendes Erotikzentrum anderswo in der Stadt.
Mal wirklich, mit hele Gesinne.
Hier bei uns schieben sich ganze Familien durch die Gassen an den Fenstern der Prostituierten vorbei. Väter, ihre Kinder auf den Schultern, die Ehefrau an der Hand. Und alle gaffen, gaffen, gaffen.
Kijken, nicht kopen.
Manchmal werden die Frauen auch ausgelacht oder völlig zugekiffte und besoffene, gröhlende junge Männer spucken an die Fenster.
Spürt soms.
Im Rathaus wird bereits über das Erotikzentrum nachgedacht. Auch bei Bürgermeisterin Femke Halsimmer ist der Vorschlag auf offene Ohren gestoßen.
Es ist nicht meine Bedeutung gewesen.
Sie wolle keinesfalls die Prostitution aus der Stadt verbannen, so Halsimmer. Die Prostitution gehöre zu Amsterdam. Aber sie sei eine Touristenattraktion geworden. Die Frauen würden erniedrigt werden. Das könne so nicht weitergehen. In Kürze muss sich der Gemeinderat auch mit den anderen Vorschlägen der Bürgerinitiative befassen. Die dafür nötigen 12.000 Unterschriften haben die Wallenbewohner längst zusammenbekommen. Inzwischen sind es über 30.000. Das reiche sogar für ein Referendum, freut sich Jurist van Hellenberg-Hüber.
Wenn die Politiker weiterhin drastische Maßnahmen scheuen, machen wir von diesem Mittel Gebrauch. Genug ist genug. Stoppt den Wahnsinn.
Nu ist es genug. Stoppt die Gekte.
Kerstin Schweighöfer war für uns in Amsterdam. Sie finden ihren Beitrag und viele andere Beiträge aus den Niederlanden auch im Netz unter deutschlandfunk.de. Das Ringen um die Diakonin. In Tag für Tag hören Sie gleich, wie die christlichen Kirchen in Deutschland Ämtervielfalt gestalten. Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten mit Christian Röther. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören und schönen Tag.